BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Fenster putzen nur bei abnehmendem Mond, sonst wären sie nicht gescheit sauber. Das ist eine Mondregel, die viele kennen. Ja, und vielleicht hängt bei Ihnen auch ein Mondkalender in der Wohnung. Wenn ja, dann sollten Sie jetzt unbedingt bei uns bleiben. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute die Frau begrüßen darf, die den Mond Anfang der 90er Jahre in unser Bewusstsein gebracht hat und auch die Mondregeln. Sie ist durch ihre Mondbücher und Mondkalender berühmt geworden. Und es ist mir eine große Freude, dass sie sich heute für uns Zeit nimmt. Johanna Paunka. Grüß Gott, Frau Paunka. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Habe die Ehre, Bayern.
Heute ist der 14. November und natürlich schauen wir gleich mit der Johanna Paunka auf den heutigen Tag, bevor wir dann viel erfahren über das alte Wissen um die Mondrhythmen und wie die Frau Paunka selbst dieses Wissen erlebt und gesammelt hat. Die Mondphasen haben Einfluss auf den Menschen, auf unseren Alltag, auf unsere Arbeit und auf unsere Gesundheit zum Beispiel und ebenso auf Tiere und Pflanzen. Wenn wir das wissen und uns danach richten, sind wir unter Umständen gesünder und sogar erfolgreicher. So kann man es seit gut 30 Jahren lesen in dem Buch vom richtigen Zeitpunkt. Von der Päpstin der Mondkalender, Johanna Paunka. Frau Paunka, so sind Sie schon öfter genannt worden. Ist Ihnen das recht?
Nicht unbedingt. Man rutscht da einfach so rein oder Mondexpertin oder so. Wenn man aber denkt, wie wichtig das Wissen gerade in der heutigen Zeit ist, dann ist besser so, als wenn man verbreitet nichts.
Ja. Sie sind seit über 30 Jahren mit dem Mond unterwegs, kann man sagen. Sie haben viele Bücher geschrieben, Kalender herausgebracht. Wir werden heute über diese Zeit reden, wie Sie überhaupt dazugekommen sind zu dieser ganzen Mondgeschichte. Aber bevor ich Sie heute ausfrage und Sie uns früher erzählen über Mondrhythmen, Tierkreiszeichen und Lostage, schauen wir gleich mal auf den heutigen Tag. Heute ist der 14. November. Was ist das für ein Tag im Mondkalender?
Also heute ist am 14. November, ist noch der letzte Tag Krebs im abnehmenden Mond. Der Tipp vorhin mit dem Fensterputzen war schon gar nicht schlecht.
Ah ja, gut.
Ist vielleicht Zufall, aber das hat richtig gut passt. Also wenn jemand jetzt so vorhat, einen Weihnachtsputz zu machen, ich meine, heute gibt es ja das nicht mehr so wie früher. Da wird immer so ein bisschen putzt, wenn man Zeit hat, oder die meisten haben eh nicht Zeit. Aber das wäre jetzt in der Zeit abnehmender Mond nur recht gut. Es kommt dann schon vor Weihnachten auch nochmal so Zeit, aber wir sollten ja nicht so viel Stress haben vor Weihnachten. Also besser jetzt in der nächsten Woche noch das nützen oder zum Beispiel die Blumen innen drin gießen, also im Haus draußen nichts mehr gießen. Das sind also so die Tipps, wo jemand anfängt. Wenn er noch überhaupt nichts vom Mond weiß, dann Blumen hat jeder irgendwie daheim. Die Blumen halt gießen wäre gut und eben alles, was zum Putzen ist, geht halt leichter und hält länger sauber.
Ich wollte gerade fragen, welchen Effekt hast du? Es geht leichter tatsächlich.
Es ist beides. Es geht wirklich leichter. Und das erfährt auch jeder Mensch, der putzt. Jeder muss putzen inzwischen, auch die Männer, hoffe ich zumindest, dass sich da alle angesprochen fühlen. Und es erlebt jeder, dass das manchmal so einfach fuchst, wenn man so sagt, das geht nicht gescheit und es wird auch nicht gescheit sauber und dann wird es nicht gescheit trocken und dann, wenn es trocken ist, sieht man die Streifen. Oder gerade bei den Fenstern, wenn es einmal ringt, sind die Fenster wieder dreckig, heißt es. Und das stimmt nicht. Das ist, wenn man den falschen Mond erwischt, dann wird es gleich wieder dreckig. Und sonst hält das wirklich lang. Also man spart viel Zeit und man spart auch im Endeffekt Geld.
Jetzt hat mich interessieren, woran das jetzt liegt. Also man spricht ja immer von den Mondphasen und dann spricht man von den Tierkreiszeichen. Da wollen wir uns heute auch ein bisschen was von Ihnen erklären lassen. Schauen wir vielleicht mal auf die Mondphasen als erstes.
Also die Mondphasen, da versteht man den abnehmenden Mond, dann ist der Neumond, dann nach dem Neumond kommt 14 Tage der zunehmende Mond und dann ist wieder Vollmond. Und das wiederholt sich ungefähr so 28 Tage und ein paar Stunden. Das ist dieser Mondzyklus. Und da gibt es einfach viele Dinge, die besser sind bei zunehmendem Mond. Und dann gibt es wieder viele Dinge, die besser sind bei abnehmendem Mond. Und wenn man sich nur an das ein bisschen hält, weil wenn jemand jetzt vom Mond gar nichts versteht oder nichts gehört hat oder einfach, oh, jeder redet vom Mond, ich will gar nichts hören, dann ist besser, man fängt klein an. Und dann schaut man einfach, was ist bei zunehmendem gut, was ist bei abnehmendem gut. Und zumindest kann man das, was nicht gut ist, lassen. Das ist ja auch schon mal ein Anfang, weil wenn man sich überlegt, dann kommen nur die Tierkreiszeichen dazu. Alle 12 Tierkreiszeichen haben eine verschiedene Wirkung. Und wenn ich jetzt das nicht weiß, dann mache ich irgendwas und 11 Sachen davon von 12 sind eigentlich unnötig, wenn nicht zum Teil falsch oder sogar schädlich. Also spart man sich da viel Zeit.
Schauen wir nochmal auf die Mondphasen. Der prominenteste ist ja der Vollmond. Und da gibt es schon immer wieder Leute, die darüber klagen, dass sie vielleicht beim Vollmond nicht schlafen können.
Ja, das gibt es tatsächlich, aber nicht in dem Maß, wie es immer so besprochen wird. Es ist so, dass der Vollmond einfach am ehesten präsent ist. Also den sieht man und das fällt halt auf und die anderen Phasen fallen nicht so stark auf. Und ganz, ganz viele können da nicht schlafen, aber eben nicht nur an Vollmond, sondern ganz viele 3 Tage vorher. Direkt an Vollmond können dann manche gar nicht schlafen, aber die anderen, die 3 Tage vorher nicht gut schlafen, die schlafen da schon wieder gut. Und das ist mit der Statistik oder mit so wissenschaftlichen Sachen ist das immer so eine Sache. Da müsste man intensiver das alles anschauen, nicht bloß an einem Tag. Also speziell, wenn es um Operationen geht, jede Krankenschwester weiß, dass da was dran ist oder sogar viel dran ist. Die Ärzte selber bestreiten das natürlich. Und da braucht man auch gar nicht rum. Am besten ist man halt sich selber dran, wenn man es planen kann. Eine Operation kannst du ja nicht immer planen. Aber bei den Babys sieht man es auch, dass die dann oft nicht durchschlafen. Oder wenn jemand kränkelt oder Schmerzen hat, dann schlaft er sowieso nicht gut. Und da schlaft er natürlich dann oft erst recht nicht. Aber was man auch unterschätzt, ist das Abendessen. Wenn ich was Schweres esse, dann ist es egal, wie der Mond steht, vor allen Dingen Milchprodukte oder zu viel Fett, dann schlaft man einfach nicht gut. Und wenn dann gerade der Mond auch noch drum steht, so hell als Vollmond, ja, man kann ja manchmal irgendjemandem einen Schritt geben, vielleicht geht es einem dann besser.
Und wenn es der Mond ist.
Und wenn es der Mond ist.
Aber es gibt schon immer wieder Erzählungen, dass bei Vollmond mehr die Polizeistellen mehr besetzt sind oder so, haben Sie das erklärt?
Das stimmt schon, das stimmt tatsächlich. Natürlich, wenn man jetzt wieder die Wissenschaft anschaut, streitet das ab, aber die schauen das auch nicht richtig an, auch nicht Folgeschäden oder vorher schon. Das merkt man natürlich. Oder auch beim Autofahren, wo man sagt, Mensch, heute spinnt wieder jeder. Natürlich kommt es vor, dass man bloß alleine spinnt und falsch fährt. Aber im Großen und Ganzen ist schon alles recht hektisch. Oder morgen ist dann zum Beispiel Löwe. Also heute, wenn Krebs ist, ist morgen Löwe. Da ist auch vom Straßenverkehr her schon wieder Hektik angesagt. Wenn jetzt da auch noch Montag gewesen wäre, obwohl der Löwe schon jetzt spürbar ist, also das ist schon heftig. Die fahren rein in die Kreuzung, obwohl es Führerschein lernt man natürlich. Man sollte erst reinfahren, wenn die Kreuzung leer ist. Ja, und dann steht halt alles. Und natürlich regt sich dann jeder auf, weil man hat ja auch ein Ziel. Man ist ja nicht auf der Straße bloß als Spaß, sondern man hat ja ein Ziel, wo man hin möchte, entweder heim oder in der Arbeit. Und ja, dann wird man halt manchmal nervös.
Also Sie würden schon sagen, dass der Mond einen Einfluss hat auf unser Verhalten oder auf unsere Emotionen. Weil gerade im Straßenverkehr, manchmal fragt man sich ja, was ist denn heute los, heute spinnen sie alle?
Ja, genau.
Und warum alle gleichzeitig?
Ja, genau. Das spürt jeder. Also das mit dem Mondeinfluss, das spürt tatsächlich jeder. Völlig egal, ob er davon was gehört hat oder nicht, oder ob er dran glaubt oder ob er sagt, das ist alles ein Schmarrn, spürt das jeder. Wenn man aber nicht weiß, warum, dann ist es einfach vorbei, ohne eben zu klären, warum. Und morgen ist wieder das Gleiche. Und dadurch, dass eben die Mondphasen jeden Tag anders sind, oder sagen wir mal zumindest die Tierkreiszeichen, das ist nie gleich. Und von daher vergisst man das wieder. Oder beim Körper ist besonders spürbar, wenn jemand ein bisschen ein chronisches Leiden hat. Sagen wir mal die Knie, nur als Beispiel. Die Knie, dann fasst dann jeder ein bisschen weh oder zwicken oder empfindlicher an Steinbock. Wenn ich aber sowieso schon angeschlagene Knie habe, dann spüre ich das in Steinbock viel intensiver. Jetzt weiß ich erst einmal nicht, dass Steinbock ist, dass das jetzt mehr ist. Gleich zum Doktor geht man vielleicht auch nicht, weil man hat das ja eh schon immer und so weiter. Und auf einmal vergeht es wieder ein bisschen. Natürlich, weil Steinbock auch vergeht. Das ist ja immer bloß so 2, maximal 3 Tage. Und dadurch, dass man das nicht beobachten kann, weil man es nicht weiß, weil man keinen Kalender hat oder das noch nie gehört hat, kann man da auch nichts ändern. Sonst könnte ich sagen, okay, als Beispiel jetzt nur, morgen ist Steinbock, ich mache morgen nicht irgendwas, was meine Knie ganz speziell extrem belastet, oder ich schaue, dass sie nicht so kalt werden. Allein die Kälte macht schon viel aus. Wenn ich also die Knie jetzt da warm halte oder ich komme heim und dann gehe unter die Dusche und da einfach länger die Knie, sagen wir mal, fast ein bisschen heiß duschen, dann habe ich vielleicht nur wegen der Kleinigkeit den ganzen Tag keine Schmerzen mehr. Und dann vergeht der Steinbock wieder und er sagt, naja, irgendwann muss ich zum Doktor oder so. Dann vergeht es wieder, dann lasst man es wieder. Und so geht es mit jedem Organ und mit jedem Tierkreiszeichen.
Das heißt, wenn man in den Kalender schaut, kann man sich schon, wenn man es weiß, schon darauf vorbereiten, jetzt wenn solche Steinbocktage kommen, weiß ich ein bisschen besser auf meine Knie auf, halt genau. Ein bisschen warm und dann komme ich auch gut über diese Tage drüber.
Genau.
Als Beispiel. Jetzt bleiben wir noch kurz bei den Mondphasen. Wir haben jetzt den Vollmond gehabt, jetzt nehmen wir mal den abnehmenden Mond. Mhm. Da schreiben Sie, der spült aus, der schwitzt und atmet aus. Mhm. Was heißt das?
Also man kennt es unter dem Begriff meistens entgiften, dass man entgiften soll oder Entschlackungstee. Das sind so die Begriffe. Der Körper entschlackt tatsächlich und entgiftet tatsächlich im abnehmenden Mond leichter und auch intensiver. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Brennnesseltee nehme, eine Kur, Brennnessel sollte man meistens zur Kur vor allen Dingen einmal im Herbst und einmal im Frühjahr machen. Und da ist es ganz wichtig, dass es das im abnehmenden Mond macht. Der abnehmende Mond hilft, die Gifte vom Körper auszuscheiden. Natürlich scheidet man das immer aus, aber nicht so intensiv. Und dann geht es oft auch bloß bis zum Rand von der Hautoberfläche. Das bedeutet, man kann dann auch so eine Art Ausschlag kriegen. Oder die Jugendlichen kommen viel schneller, dass sie diese Pickel kriegen, die ja so in der Pubertät immer sind. Das ist ja auch alles nur Essen und das falsche Essen. Das heißt, der Körper möchte es loswerden. Und wenn ich jetzt das im abnehmenden Mond mache, dann kann das der Körper wirklich loswerden. Wenn ich jetzt das bei zunehmendem Mond mache, dann wirbelt die Gifte im Körper ein bisschen hin und her und ist oft schlimmer wie vorher.
Das wäre dann vielleicht auch, wenn man sagt, man möchte jetzt ein paar Kilo abnehmen.
Ja.
Wäre der abnehmende Mond auch?
Absolut, absolut. Also beim zunehmenden Mond ist es so, dass ich dann so gut wie gar nicht abnehme, auch wenn ich einmal weniger esse. Es würde trotzdem was nützen, weniger essen, also vor allen Dingen am Abend, heute tagsüber nützt es nicht viel, würde nützen, weil man wenigstens nicht zunimmt. Ich spüre aber nicht, dass ich abnehme. Das heißt, ich sage, das hilft eh nichts, dann kann ich gleich essen. Und es ist immer eine Frage von Informationen. Wenn ich das weiß, dass ich zwar jetzt nicht direkt kilomäßig abnehme, also auf der Waage das nicht sehe, aber es ist trotzdem besser, wenn ich jetzt nicht viel esse, weil ich wenigstens nicht zunehme.
Es ist ja manchmal wie verhext, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich so und so viel Kalorien gespart, aber ich nehme einfach nicht ab. Was ist da los?
Klar. Naja, das mit den Kalorien, das ist ein Schmarrn. Das ist genauso ein Schmarrn wie irgendeine Diät. Das weiß man jetzt mindestens seit 50 Jahren, dass eine Diät nichts bringt. Ich meine jetzt nicht eine Diät, die ist aus gesundheitlichen Gründen, dass ich sage, das und das darf ich überhaupt nicht essen, egal ob es jetzt um Allergie geht oder so. Aber eine Diät ist so, dass ich, sobald ich wieder normal esse, den Jojo-Effekt habe. Und dann habe ich nicht das alte Gewicht, sondern noch 2-3 Kilo mehr. Das ist eine Katastrophe. Inzwischen müsste das eigentlich jeder wissen, glaube ich halt. Das Abnehmen oder einfach nicht mehr zunehmen und dann langsam abnehmen, ist im Grunde ganz leicht, wenn man seinen eigenen Körper besser kennt. Das würde jetzt ein bisschen länger dauern, da ist die Zeit wahrscheinlich zu kurz, aber da müsste man in erster Linie wissen, was bin ich für Ernährungstyp, das heißt, wie arbeitet mein Stoffwechsel. Und in unserem Buch von Alpha-Omega-Formel steht das nicht nur drin, sondern man hat auch die ganzen Grundrezepte, wo man weiß, das darf ich nicht. Es gibt kein Lebensmittel, was einfach nur dick macht. Es gibt auch kein Lebensmittel, was nur schädlich ist oder nur gut ist. Das kommt darauf an, wie ich es verstoffwechsle. Das ist wirklich das Um und Auf. Das ist das eine. Das andere, wenn ich das noch nicht weiß, was sehr wichtig wäre, wenn ich das nicht weiß, dann schaue ich wenigstens, dass im abnehmenden Mond weniger am Abend ist. Das am Abend ist das Entscheidende. Und wenn jetzt jemand da nichts isst, weil er sagt, ja, ich habe gehört, da soll man nichts essen, und um 10 Uhr halt das nicht mehr aus und isst doch noch was, dann ist das zehnmal schlimmer, als wenn er einfach ein bisschen Abend isst und möglichst früh. Mhm. Also wenn ich das im abnehmenden Mond mache, nehme ich wirklich ab. Aber gesund. Ich mache keine Diät oder ich zähle nicht Kalorien, weil die Kalorien nützen mir gar nichts, wenn ich nicht weiß, ob es körperlich wieder, oder ich laufe nicht jeden Tag, weiß Gott, wie im Zeigermannland. Die Leute haben ja die Zeit gar nicht. Mhm. Das heißt, ein bisschen Bewegung ist wichtig, Gymnastik ist wichtig und das richtige Essen.
Mhm. Beim abnehmenden Mond am besten. Jetzt schauen wir auf den zunehmenden Mond. Da schreiben Sie, der führt zu, der nimmt auf, der baut auf, atmet ein, sammelt Kraft. Das heißt, eigentlich wäre dann der zunehmende Mond ja vielleicht für einen Urlaub gut oder zum Erholen.
Ja, das kann man sich nicht leisten alle 14 Tage, aber im Grunde ist es gut. Der zunehmende Mond nimmt auf, das heißt, man nimmt dann auch mehr zu, wenn man das Falsche isst, erst recht. Wenn ich aber jetzt im zunehmenden Mond das Richtige ist und schaue, dass ich mehr Vitamine, mehr Mineralien zu mir nehme, dann nehme ich auch das besser auf. Und in dem Moment, wo ich genug Mineralien habe und genug Vitamine im Körper, ist dieses Heißhungergefühl ja auch weg. Das heißt, das Heißhungergefühl ist immer ein Alarmsignal, dass ich zu wenig Mineralien habe, zu wenig Vitamine. Dann schustern die Leute so künstlich mit Tabletten und Pillen Mineralien und Vitamine zu. Natürlich hilft es momentan, aber es hilft dem Körper nicht. Es hilft ihm wirklich nicht. Also man muss schauen, dass man gesundes Gemüse isst, richtig vernünftig isst und die Mineralien so aufbaut. Und wenn man so einen richtigen Heißhunger hat, so richtig, dass ich sage, so, jetzt muss ich Schokolade essen oder sowas, dann ist das nicht unbedingt 100%iges Zeichen von Mineralmangel, sondern der Körper kann es nicht lösen. Das heißt, ich habe es vielleicht, aber ich kann es nicht lösen. Und da kommt man schnell drauf, wenn man zum Beispiel ein ganz Glas Wasser, also richtig volles Glas einmal in einem Schwung austrinkt, sodass sich die Mineralien und Vitamine, die ich eh hätte, einmal lösen können und auch einmal für den Körper aktiv werden. Das hilft auch ganz viel. Oft hat man ein Durstgefühl, ohne dass man es weiß. Und dann meint man, man hat Hunger. Das ist also auch, aber im zunehmenden Mond würde ich alles besser aufnehmen. Wenn ich also da vitaminreich esse, nehme ich das auf und das ist positiv. Wenn ich in der Zeit schlecht esse, was immer schlecht jetzt ist, ja, dann nehme ich das natürlich auch auf. Das heißt, ich nehme zu und das bringe ich ganz, ganz schwer wieder weg.
Nochmal zurück zur Urlaubsfrage oder zu Erholungsphasen. Wenn man jetzt einen Urlaub plant, könnte es vielleicht sinnvoll sein, dass man in den Mondkalender schaut?
Ja, wenn man Urlaub plant, es ist so, dass auch das Wetter ein bisschen stabiler ist. Ich meine, gut, wenn es jetzt dann Schlechtwetter ist, ist schlechtes Wetter auch stabiler. Ah, stabil. Aber man, da kann man schon auch ein bisschen schauen. Also es sollte auf jeden Fall die zunehmende Mondphase in Urlaub wenigstens dabei sein. Und es ist so, manche haben ja wirklich 3 Wochen Urlaub. Dann müssen jetzt nicht unbedingt die ganzen 14 Tage zunehmend sein, aber ein bisschen die Erholungsphase wäre wirklich im zunehmenden Mond. Und im abnehmenden Mond arbeitet man auch lieber, dass man ist irgendwie alles intensiver, wo man sich verausgabt. Und bei zunehmenden ist man gleich einmal, ich will nicht sagen normiert, aber halt ja, so ein bisschen schlapp auch und so. Und wenn ich mich mal gescheit erholt habe, dann schaut die Welt sowieso wieder anders aus.
Also man kann den Mondkalender auch für die Einteilung seiner eigenen Kräfte nützen. Nicht so prominent wie der Vollmond, das machen wir jetzt nur ganz kurz, dann haben wir die Mondphasen nämlich schon abgeschlossen, ist der Neumond. Der ist im Kalender dunkel und es ist auch eine besondere Zeit.
Ja, der Neumond fällt uns dann so nicht so auf, weil er eben so dunkel ist. Es ist also alles, wird nicht beschienen und geht irgendwie so ein bisschen spurlos vorüber. Aber der ist auch sehr wichtig. Und zwar am Neumond würde man so richtig gut abnehmen, wenn man da fastet. Also Fasten ist immer so eine Sache. Ich persönlich faste nie. Das ist etwas, was mir unnatürlich vorkommt. Aber ich esse einen Neumond und einen Vollmond und wenn es Tierkreiszeichen Jungfrau ist, ganz wenig. Also einfach, dass ich nicht Hunger habe. Also es gibt Leute, die fasten gern, ist okay. Meins ist es nicht, aber einfach weniger. Und wenn es geht, sogar das Abendessen ausfallen lassen. Und das wäre am Neumond ganz wichtig, weil da kann man richtig zusehen, dass man sich fitter fühlt, dass man auch vielleicht von der Waage sieht, dass man abgenommen hat. Und der Neumond ist der ideale Zeitpunkt zum was Neues anfangen. Also wenn ich jetzt eine neue Idee habe, wenn ich ein Projekt neu starte oder was auch ganz gut ist, ist, dass ich so Laster, die wir alle haben, der eine mehr, der andere weniger, an Neumond lasse. Dass ich da beginne, das einfach nicht mehr zu machen. Da wäre aber wichtig, nicht einfach, okay, das mache ich nicht mehr, egal ob es jetzt Rauchen ist. Rauchen aufhören zum Beispiel ist ganz toll, wenn man es an Neumond macht. An Vollmond nützt es überhaupt nichts. Aber man braucht schon ein Alternativgedanken. Das heißt, in dem Moment, wo ich automatisch jetzt zur Zigarette greifen würde, das ist jetzt, sagen wir, meistens noch ein Essen oder bei einer Pause, brauche ich einen Alternativvorschlag für mich selber, dass ich sage, okay, ich muss jetzt nicht Zahnstocher kauen, aber unter Umständen irgendwas. Ja. Und mein Mann hat mir mal erzählt, ein Freund von ihm hat Rauchen aufgehört, allein dadurch, dass er alle Hemden weggeschmissen hat, die das Brusttascherl gehabt haben. Das ist natürlich jetzt schon sehr viele Jahre her, aber selbst sowas kann helfen, dass man sagt, okay, das ist der gewohnte Griff ins Brusttascherl oder wo immer man die Zigaretten hat, vielleicht in der Seitentasche und der Hose und so. Das sind Kleinigkeiten, aber ich muss damit rechnen, dass ich einen Plan B brauche, wenn diese, ich will gar nicht einmal sagen unbedingt Sucht, sondern diese Gewohnheit eintritt. Dass ich sage, okay, es ist ja immer so ein Belohnungseffekt. Ne? Egal welche Süchte wir haben, es hängt immer mit Belohnung zusammen. Und es ist ja schön, wenn ich mich selber belohnen will. Aber frage ich mich mal ernsthaft, belohne ich mich, wenn ich jetzt noch ein Schokolade greife? Ja? Oder, also man müsste es einfach zu Ende denken und sagen, okay, ich empfinde es so, für mich ist das eine Belohnung, aber ich sollte dann doch ehrlich sein und sagen, okay, eigentlich Belohnung ist das nicht, dass ich jetzt wieder zunehme oder dass ich jetzt wieder die Lunge versaue und so. Einfach ehrlich zu sich selber sein und dann einen Neumond starten.
Neumond starten, sehr gut. Jetzt haben wir einiges erfahren über die verschiedenen Mondphasen, über den Vollmond, den abnehmenden Mond, den Neumond und den zunehmenden Mond. Frau Panke, jetzt kommt noch zu diesen vier Mondphasen was dazu, nämlich die Tierkreiszeichen. Sie haben schon gesagt, die wechseln alle paar Tage und sind nach dem Mond berechnet. Wie funktioniert das?
Ja, wie funktioniert das? Das, glaube ich, war jetzt zu trocken, das Thema, wie es funktioniert. Aber es ist so, dass jedes Tierkreiszeichen im Monat vorkommt, immer 2 oder 3 Tage. Und da kann man sich dann danach richten, je nachdem, ob man im Garten was macht oder ob man mehr auf den Körper jetzt gerade schauen muss. Das sind dann verschiedene Auswirkungen, was dieses Tierkreiszeichen hat.
Tierkreiszeichen haben ebenfalls einen Einfluss und ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich alles auswendig, aber so als Laie oder so, der ab und zu mal was nachschauen will, kann man sich das irgendwie merken oder ist tatsächlich sinnvoll, wenn man einen Kalender an der Wand hat?
Also ich bin mit dem Wissen aufgewachsen, aber einen Kalender habe ich immer an der Wand. Ich habe auch einen am Tisch und einen in der Handtasche, meistens wenigstens, je nachdem, wenn man die Handtasche wieder mal wechselt und nicht alles umbackelt. Aber ich weiß es natürlich auswendig, was wann ist, mit welcher Wirkung, aber nicht wann was ist an welchem Tag. Also da muss man auch schauen. Und natürlich, wenn ich halt weiß, es ist Krebs, dann weiß ich, dass morgen Löwe ist und ich weiß, morgen wird es zum Haarschneiden und das dauert jetzt 2 Tage noch. Und dann kommt Jungfrau und dann wird es mit den Pflanzen was machen oder Haarschneiden, wer lange Haare hat, die jungen Mädchen zum Beispiel, was zu tun ist, weiß ich natürlich auswendig alles, aber wann was ist, muss man auf den Kalender schauen.
Diese Tierkreiszeichen, das ist das, wo der Volksmund sagt, man muss was im richtigen Zorn machen.
Ja, genau. Genau, das ist genau das gemeint. Früher haben sich mehr die Bauern nach dem gerichtet. Das heißt, in meiner Familie total haben sie sich danach gerichtet, weil man natürlich auch, wenn man so eine Art Bergbauern ist, die Maschinen ja nicht hat. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Felder gehabt, die flach waren. Alles andere war steil, musste man mit der Hand bearbeiten, von der Sense mähen bis, ja, alles mit der Hand eben. Und da ist das Wissen auch viel länger erhalten blieben, weil man ja gewusst hat, man kann nicht das jetzt unnötig doppelt machen. Da hat man auf den Kalender geschaut und die Bauern, die flache Felder hatten und gleich mal schon Traktor und so, sind auch bei uns in Tirol, ist dieses Wissen dann langsam verschwunden, weil man gesagt hat, okay, mit dem Traktor bin ich schnell drüber gefahren, egal was für Sachen ist. Ja. Und die Schäden sind ja bis heute. Ja, also es ist nicht so, jetzt dann viele wieder nach dem schauen, weil der Schaden ist so groß, gerade in Flachland, wo fast kein Humus mehr da ist. Ne? Da wird gespritzt und gemacht und so. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt wieder mehr auf den Mond geschaut wird, weil diese Felder sind ja mit den herkömmlichen Methoden und Spritzen und Düngen überhaupt nicht mehr zu retten. Also das ist eine Tatsache. Und wenn man wieder nach dem Mondrhythmus geht und wieder die Natur arbeiten lässt, dann muss ich schon schauen, wann ich was mache. Aber so kann ich die Felder retten. Man kann sogar brachliegende Felder in Norddeutschland, die komplett kaputt sind, also wirklich wo Unfälle sind, weil die Staubwolken in die Autobahn reingehen, sogar die könnte man noch retten. Aber das dauert, würde ich sagen, locker 3 Jahre. Aber dann werden sie gerettet. Aber es tut halt keiner was, weil sie es nicht verstehen. Weil sie meinen, jetzt müssen sie noch mehr düngen und so.
Wir werden in dieser Stunde auch nochmal darüber reden, wie die Mondrhythmen oder auch die Tierkreiszeichen für die Landwirtschaft gut sein könnten und wie sie wirken und auch darüber reden, wie sie aufgewachsen sind und wo sie das Wissen zum ersten Mal aufgenommen haben und wie sie es dann weitergegeben haben. Da werden wir auch noch drüber reden. Jetzt schauen wir nochmal zu den Tierkreiszeichen. So mancher sagt, wenn man sich operieren lassen muss, dann sollte man das nur bei abnehmendem Mond machen. Aber der Mond allein macht es nicht, sondern eben auch das Zeichen, das Tierkreiszeichen. Man sollte einen OP-Termin auf das Richtige legen.
Mhm, genau, das ist richtig. Also alles, was ich planen kann, ich möchte vorausschicken, wenn eine Notoperation ist oder ein Unfall kannst du sowieso nicht schauen, also macht man das Notwendigste. Wenn ich aber planen kann, dann ist gut, immer abnehmender Mond. Und dann, und das ist jetzt wichtig, dass sich jemand merkt, wenn er es nicht nachlesen kann, weil er nichts da hat, kein Buch hat, das ist jetzt ganz wichtig. Dieses Tierkreiszeichen, was die Körperzone gerade beherrscht, so redet man einfach in der Umgangssprache, das muss man weglassen. Also zum Beispiel Witter ist der Kopf, Stier ist der Hals, Zwilling die Schultern und so. Wenn ich also eine Kopfoperation machen muss und kann es planen, meinetwegen eine Augenoperation oder so, dann abnehmender Mond, aber nicht ein Witter. Also das ist ganz wichtig, nicht dieses Tierkreiszeichen.
Dass man das ja nicht falsch versteht.
Ja, das ist wichtig, weil, weil Witter ist jetzt ein Tierkreiszeichen, was im Kopfbereich gut ist. Alles, was ich gut mache, ist für den Kopfbereich gut. Egal, ob ich eine Augengymnastik mache oder einen Umschlag oder eine Kopfmassage, aber nicht ein operativer Eingriff. Und das kann man gar nicht oft genug betonen. Also zum Beispiel Löwe ist Herz. Und ich brauche eine Herzoperation, die wird ja auch geplant, wenn es kein Notfall ist. Nicht ein Löwe. Und was auch noch gut wäre, das Tierkreiszeichen sollte, wenn es geht, schon vorbei sein. Also wenn zum Beispiel jetzt Herzoperation, ist ein Löwe nicht gut. Jetzt, wenn ich es aber heute mache, ist es jetzt gleich Löwe. Also wenn es aber vorbei ist, Löwe, dann kommt Löwe lang nicht mehr, also ein ganzes Monat. Natürlich muss es nicht gerade vorbei sein, aber eben auch nicht unmittelbar bevorstehen. Also nur auslassen alleine ist unter Umständen auch zu wenig, sondern möglichst schauen, dass dann nicht gleich morgen dieses Tierkreiszeichen ist.
Dass dazwischen ein bisschen Abstand ist.
Genau.
Jetzt gibt es ja doch einige in meinem Bekanntenkreis, die ihren Zahnarzttermin nach dem Mondkalender aussuchen, haben Ihnen Zahnärzte oder auch Ärzte in die letzten 30 Jahre zurückgemeldet, ob sie mehr Betrieb haben oder mehr Terminanfragen bei bestimmten Tierkreiszeichen oder Mondphasen?
Auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall, wirkt sich das auf jede Arztpraxis aus. Nur die Ärzte reden da nicht gern drüber. Die wollen natürlich 30 Tage die Praxis voll haben. Und sie merken auch, dass die viel gesünder werden. Und das beim Arzt ist halt so, das System ist einfach falsch. Der Arzt lebt halt nur noch mal nur für Kranke. Und wenn er möglichst viel verschreibt, dann du kannst einem Gesunden nicht was verschreiben. Also die schauen, dass du nicht stirbst und schauen, dass du nicht gut lebst. Das ist halt einfach so, weil sie ja vor dem leben. Und das System ist falsch. Ich kenne also gerade im Laufe der Jahre, wo man auch viel in den Medien und so unterwegs ist, wirklich viele Ärzte, die bemüht sind, das zu machen, die auch das erkennen, die auch das erlebt haben, aber sie sagen, sie dürfen nicht. Also das geht so weit, dass nicht die Lizenz genommen wird. Und wenn jetzt ich Arzt bin und nur für die Kranken lebe, wie scharf bin ich dann drauf, dass die gesund werden? Also da muss man sagen, das System jetzt einmal in Ordnung. Nicht die Ärzte sind schuld, sie sind halt mit gefangen, gehangen, mitschuldig, könnte man sagen. Die merken das schon. Ich weiß so, die ersten Vorträge, die hatte ich ja nicht vor 30 Jahren, sondern vor 40 Jahren. Vielleicht nicht ganz 40, aber fast. Und da habe ich auch vor Heilpraktikern und Ärzten Vorträge gehalten. Und da sind Ärzte zu mir gekommen und haben gesagt, ja, jetzt wissen sie, warum der Wartesaal auf einmal voll ist mit nur Halsschmerzen. Und dann nur Kopfschmerzen. Und dann alle haben Bauchweh, alle haben was mit Darmproblemen und so weiter. Also die Ärzte wissen schon, aber das System ist so, dass sie es gar nicht wissen sollten.
Gehen wir nochmal auf die Operationen. Jetzt sind Sie seit 30 Jahren oder seit fast 40 Jahren unterwegs mit Vorträgen und seit 30 Jahren auch mit Büchern, haben bestimmt viele Rückmeldungen gekriegt aus der ganzen Welt, weil Ihre Bücher sind ja, ich glaube, in 26 Sprachen übersetzt worden. Haben Sie da auch Rückmeldungen gekriegt, dass nach einer Operation das besser verläuft, wenn es im richtigen Zeichen war?
Ja, viele. irrsinnig viele, also von der ganzen Welt. Also das vom richtigen Zeitpunkt, das ist in 30 Sprachen übersetzt.
In 30 mittlerweile.
Und die anderen so, glaube ich, da haben sie recht, so 26 und manche auch nur 10 Sprachen. Aber das vom richtigen Zeitpunkt, ich glaube inzwischen über 30 Sprachen und von der ganzen Welt, ja, kriegen wir da Rücksprachen und Dankesbriefe. Und man weiß, es ist ja nicht etwas, was ich erfunden habe. Ja, das Wissen habe ich nicht erfunden und gesagt, oh, das mache ich jetzt publik, sondern das war einfach an der Zeit damals, dass die Leute so chaotisch gelebt haben. Ich meine, ich bin da schon lange in München gewesen und habe mich damit abgefunden, dass die da ganz anders leben wie in Tirol. Aber irgendwann, wenn man dann selber mal Kinder hat, denkt man sich, das gibt es ja nicht, was machen die da? Und so sind die Vorträge entstanden. Und da war es schon so gleich zu Beginn, dass die Leute sagen, ja genau, genau, mein Vater ist da operiert worden, dem geht es ganz schlecht, der ist da operiert worden und der geht es gut. Und das hat immer, so haben wir überhaupt angefangen, dass wir das ausgewertet haben. Ich habe gesagt, sagt mir einen Operationstermin, wann der war, mehr will ich nicht wissen. Und ich sage euch, ob es gut gegangen ist oder schlecht. Und so ist das angegangen.
Sie sind, jetzt müssen wir es kurz einschreiben, Sie sind aufgewachsen auf einem Bergbauernhof in Tirol, in Walchsee, glaube ich.
Ja.
Als siebtes von 10 Kindern.
Genau.
Und sind dann aber mal nach München gekommen als junge Frau.
Ja.
Und ich glaube, es war so, Sie waren so ungefähr 30 oder Mitte 30, wie das losgegangen ist mit den Vorträgen.
Ja, so ungefähr, genau. Also ich bin mit 15 nach München, habe dann in München eine Lehre gemacht und bin, ich habe gerade kürzlich einmal nachgedacht, vor 28 Jahren bin ich von München, also Großraum München, wieder weg. Und ich habe gerade vorhin gemerkt, mit einer Kammer, die geht wieder ins Bayerische rein. Aber durch das, dass die Vorträge weil so nach der Schrift ein bisschen gehen müssen, ja, ist, wenn man was erzählt, ist also ein Kauderwelsch dabei. Das muss man sich mal entschuldigen. Und ja, dieses Wissen habe ich natürlich am Anfang in München auch verdrängt, muss ich sagen. Ich war jung und habe mir gedacht, Mensch, die leben ja alle ohne da aufpassen, das ist ja super, was muss ich da jetzt auch noch aufpassen? Und das habe ich so lange verdrängt, also einige Jahre, bis ich einfach krank geworden bin, wo ich gemerkt habe, das geht einfach so nicht mehr. Und dann habe ich so heimlich wieder nach dem Mond gelebt, weil anders hätte ich mich nicht getraut. Und so, und dann ging es mir auch wieder besser. Und so muss man das auch so also ein bisschen, deshalb habe ich auch das Verständnis für die Stadtbewohner oder einfach jemand, der das Mondwissen nicht weiß. Und da habe ich das Verständnis, dass sie es nicht wissen können und dass sie das auch nicht, dass einer das komisch vorkommt. Dass man sagt, was soll das? Also bis hin zu furchtbar altmodisch und immer zeitgemäß und so. Aber heute ist es, in der heutigen Zeit ist es zeitgemäßer wie je zuvor.
Das heißt aber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Sie haben eigentlich schon fast ihr ganzes Leben lang intensiv mit den Mondrhythmen gelebt, ja, ihr eigenes Leben auch gestaltet.
Also bis auf ein paar Jahre in meiner Jugendzeit, muss ich sagen, ja, ich bin so aufgewachsen. Man muss sagen, ich bin ja viel beim Opa gewesen und der hat nichts gehört und ich habe das überhaupt nie gemerkt. Also mir ist das nie aufgefallen, nur weil die Leute immer davon reden, dass der nichts hört und der wer kann doch dem Dirndl nichts lernen, wenn er nichts denkt, der alles, was ich weiß ich eigentlich von Opa. Wir haben nie geredet. Und die Sinne werden ganz anders geschärft, wenn man irgendeinen Sinn, in dem Fall der Gehörsinn, nicht so funktioniert. Ich meine, der hat vom Ersten Weltkrieg her nichts gehört, von den Bomben. Also er war nicht von Kind auf taub. Und er konnte alles vermitteln und wir haben einfach so gelebt. Also das heißt, ich habe von klein auf gemerkt, dass es funktioniert. Ich habe das erst in Frage gestellt, eben in meiner Teenagerzeit dann. Und dann habe ich gemerkt, dass das falsch ist, dass man da nicht nach dem Mond geht. Und habe das dann natürlich, wenn du in der Großstadt in München bist, also für mich war das natürlich Großstadt, dann kommt einem alles komisch vor, was man da in Tirol jetzt da gelernt hat. Und im Nachhinein muss ich sagen, auch berechtigt, warum nicht? Also ich bin schon jemand, der alles lieber hinterfragt. Also eben, ich bin schon, mir sind auch die Kritiker vom Mondwissen her. Die Kritiker sind mir lieber wie die Fanatischen.
Ach, das ist interessant, ja.
Ja,
Ja, weil es gibt natürlich schon Leute, die sagen, nur das und nichts anderes.
Ja, furchtbar. Ganz furchtbar.
Das finden sie furchtbar.
Und nur das und sonst nichts ist immer falsch. Mhm. Das ist immer falsch. Es ist egal, ob es um Politik geht, um so Religion, ums Gesundheitswesen, um private Sachen. Das ist einfach nicht richtig. Der Mensch verrennt sich da und man hört überhaupt nicht mehr einen anderen zu. Man meint selber, ist man am wichtigsten und da geht schon los, dass das falsch ist.
Da beginnt das Schwarz-Weiß-Denken.
Ja, genau. Und das ist in der heutigen Gesellschaft eine Katastrophe. Die Leute, die wenig, ich will gar nicht sagen, die wenig Schulbildung haben, sondern die wenig so Allgemeinbildung haben oder einfach auch unterdrückt worden sind von daheim, das hat man ja nicht einfach so, sondern das lernt man auch, das Unterdrückte. Die haben keine eigene Meinung und dann glauben sie dem, der besser lügt. Und das ist die Katastrophe. Und wenn es mir halt schlecht geht, und jetzt kommt jetzt in der Politik, momentan ist es ja genauso, wenn es mir schlecht geht und jetzt kommt jemand, der dir zeigt, wer der Schuldige ist, ja, dann bin ich froh, dass ich das glauben kann. Mhm. Ja, aber deshalb geht es mir nicht besser. Ja. Die Kluft wird immer schlimmer. Und da denke ich schon, da sollte doch einmal das eigene Hirn eingeschalten werden. Und nicht einfach, wer besser lügt, der verbreitet das. Ne? Da brauche ich gar nicht bis zum Trump gehen.
Jetzt schauen wir wieder zurück zum Mond und zwar auf ein Thema, das jetzt uns dann bald alle wieder beschäftigt, nämlich auf den Christbaum. Aha. Der Trend geht ja seit einigen Jahren zum Christbaum selber fällen auf der Plantage. Natürlich nicht beim Nachbarn. Und da kann man beim selber fällen den richtigen Zeitpunkt ja bestimmen. Es gibt immer wieder Erzählungen, dass ein Christbaum, der zum richtigen Zeitpunkt umgeschnitten worden ist, seine Nadeln lang nicht verliert.
Ja.
Vielleicht sogar gar nicht.
Gar nicht. Genau.
Haben Sie die Erfahrung auch
gemacht? Ja, natürlich. Also in meiner Kindheit war es klar, da haben wir immer das, auf das Zeichen geschaut und auch die Nachbarn alle. Und in meiner Kindheit war es nur so, dass man einen Christbaum gestohlen hat. Das war also eine ganz so legale Sache. Der Nachbar hat in unserem Wald einen Christbaum gestohlen und wir beim Nachbarn. Und das war üblich. Also man hat sich da auch begegnen dürfen. Das
so.
War also, ja, das war überhaupt kein Problem. Man hat nur natürlich schon geschaut, welcher Baum rauskommt und so weiter. Aber da weiß ich nur eine Anekdote, dass meine Mama sich jahrelang geärgert hat. Mein Papa hat einmal so die Phase gehabt, ich glaube eh jahrelang, hat er Fichten geschlagen, weil er ja gewusst hat, Fichten nadelt ja schon, bevor du daheim bist, normal. Und der wollte das ausprobieren, ob es bei einer Fichte auch geht. Und das hat funktioniert, natürlich nicht so gut wie bei einer Tanne. Aber solange der Christbaum gestanden ist, bis Lichtmess, 2. Februar, hat er auch die Fichte gehalten. Und dann hat er halt das geschlagen. Und das hat Mama nicht wollen, weil sie gesagt hat, dann brauche ich Christbaum auch keinen, ich möchte eine Tanne haben. Und irgendwann hat er umgeschwenkt. Und aber ich weiß die Zeit noch. Dann hat er wieder eine Tanne geschlagen. Und ich habe immer, auch in München, wie ich war, oder jetzt die 8. wo wir in New York waren, ich habe immer geschaut, wann der geschlägert wird. Und ich habe einmal Pech gehabt. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie mir einfach hochgeschwindelt. Weil sonst gibt es das nicht. Mhm. Weil ein Christbaum, wenn du den zunehmenden Mond schlägerst und so kurz vor Vollmond sogar, der verliert, also ich möchte sagen, zu 99% nicht die Nadeln. Dass er ein paar verliert, dabei ins Wohnzimmer da und dabei ihn aufricht und so, das ist klar. Und wenn ich ihn entsorge, werde er auch ein paar Nadeln verlieren. Aber man braucht nicht einmal Wasserräder, nichts. Und das ist wirklich, das passt. Und wir haben jetzt wieder zurück sind nach Österreich, so seit 6 Jahren wieder, haben wir gleich mal jemanden gesucht, der Christbaum nach dem Mond schlägert. Und dann habe ich ihn aber gefragt, wann hast du den geschlägert? Weil der kann schon sagen, ja, nach dem Mond. Ich habe gesagt, ich will das Datum wissen. Und wenn ich mir es nicht sofort sagen kann, aus dem Stegreif raus, gehe ich wieder weg. Aber er hat es richtig gemacht und wir kaufen den bis heute bei ihm.
Sehr gut. Jetzt, wenn ich so auf die Uhr schaue, eigentlich könnte man jetzt eine Musik spielen, dann nochmal reden und nochmal Musik, aber ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr. Wir reden jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Bleiben wir bei den Bäumen, bleiben wir beim Holz, beim Bauholz. Da passen ja viele auf, zumindest, das ist an den kurzen Tag, also sagen wir mal um den 21. Ja. Dezember, wo die Tage am kürzesten sind, die Saftruhe am größten, dass man da das Bauholz schlägert. Aber es gibt auch zusätzlich noch das Mondholz. Mhm. Ist das dann was anderes? Das
ist besonders, ja, im Großen und Ganzen ist das gemeint damit. Aber es gibt natürlich im ganzen Jahr über einzelne Tage, zum Beispiel der 24. Juni Vormittag. Das ist ein Tag, der ist einmal im Jahr, egal wie das Tierkreiszeichen ist, egal wie der Mond steht, das ist der 24. Juni, der Johannistag. Und da, wenn man vormittags Holz schlägert, das kann man sofort grün als Bauholz verwenden. Also das ist, da gibt es so spezielle Tage. Dann der 1. März nach Sonnenuntergang, das Holz brennt nicht. Man muss aber schon ein Jahr natürlich lagern. Also das Lagern muss man da einhalten. Und ansonsten ist genau, wie Sie gesagt haben, der 21. Dezember ist der beste, der Thomastag. Und das geht aber bis Heilig Drei König. Das ist so das Bauholz, wo man früher da geschlägert hat. Mhm. In vielen Regionen ist es so, dass man schaut, dass der Wipfel vom Baum ins Tal schaut. Was natürlich im Flachland nicht geht, weil es da kein Tal gibt. Mhm. Aber an dem Tag schlägern ist schon genau. Bauen mit Mondholz, muss ich leider Gottes dazu sagen, muss man ein bisschen sehr hellhörig sein. Da gibt es viele Scharlatane, die einfach auf den Zug aufspringen, das teuer verkaufen und das ist nichts dahinter. Als Laie habe ich absolut keine Chance zu erkennen, ob das Holz am richtigen Tag geschlägert ist. Das geht überhaupt nicht. Selbst wenn ich kein Laie bin, Holzfachmann, kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Weil da wird viel Scharlatan betrieben, ja. Mhm. Da muss man richtig sagen, okay, ich möchte wissen, wann genau und so weiter. Da wird Bauholz verwendet in Massen, was man im Winter gar nicht schlägern kann. Es sind wenige, die man namentlich kennt, die, kann man sagen, auch Betrüger sind. Aber sie haben keinen schlechten Namen. Also man muss da wirklich aufpassen.
Aufpassen. Jetzt gibt es ja Blockbauten, also Holzhäuser in Tirol, in Südtirol, in Bayern, die unglaublich alt sind, die sind 400, 500 Jahre alt, ja. Das Holz ist immer noch haltbar. Also glauben Sie auch, dass die Menschen früher auf die Zeichen geachtet haben?
Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Also ich weiß das von meiner Kindheit her, und da haben alle nur den Umkreis von unserer Familie, die da gearbeitet haben, da haben sie die Männer zusammen und wir haben aus Pferd gehabt zum Holz runterschleppen vom Berg und so. Da ging es schon ein bisschen los, dass nicht alle mehr Pferde hatten. Und ich glaube, die sind dann ausgeliehen worden oder so. Aber auf jeden Fall haben die Bauern da zusammengeholfen an einem bestimmten Tag. Und ich weiß aus meiner Kindheit ganz wenige Bauern, die damals schon gesagt haben, das ist ein Schmarrn, das hilft nicht. Und die haben auch groß gebaut und alles ist verzogen. Also zum Teil haben sie es direkt abreißen müssen. Also in Kramsach gibt es ja so ein Bauernmuseum, ja, diese alten Häuser. Und ich weiß auch, mein Elternhaus auch, das ist damals, wo ich Kind war, schon 100 Jahre alt gewesen. Es ist nicht ein Baumstamm, der irgendwie verzogen war oder irgendwas. Und das ändert sich ja nicht. Ja. Bloß weil sich die Mode ändert, weil das jetzt nicht mehr in ist. Der Mond und der Einfluss ändert sich deshalb nicht.
Weil Sie gerade gesagt haben, Kramsach Bauernhausmuseum. Ich war im Sommer drin, zufällig. Mhm. Und habe in einem Haus einen hölzernen Kamin entdeckt.
Ja, ja, ja.
Und das ist, hat mich schon fasziniert, da ja. Habe ich mir gedacht, das war bestimmt ja. Im richtigen Zeichen.
Ja, das ist nicht nur das richtige Zeichen. Beim Holzkamin, da heißt es, das Haus ist aus Holz, aber der Kamin ist ein Lärch. Aha. Also das ist, der Kamin sollte ein Lärchenholz sein und am richtigen Zeitpunkt natürlich geschlägert. Da kannst du den Kamin machen. Das könnte, nicht nur könnte, das machen ja manche wieder, das kann man auch heute noch machen.
Und es gibt tatsächlich diesen einen Tag, ist das dann ein Lostag, an dem Holz nicht brennt?
Das ist ein Lostag, das nennt man Lostag. Da gibt es viele Lostage, aber vom nicht brennenden Holz, das ist der 1. März nach Sonnenuntergang und das brennt nicht. Und ich weiß, dass mein Elternhaus, das ist ja leider abgebrannt, 1980, ist alles verbrannt. Also der Ladewagen, der vom Nachbarn da untergestellt war, war bloß noch ein Klumpen. Ist alles verbrannt und das Holzgestell vom Haus ist stehen geblieben. Das ist nicht das verkohlt natürlich durch die wahnsinnige Hitze. Und da haben sie ein paar abgetragen und mit heim zum Einschüren. Da hat mein Papa gesagt, das brauchst du gar nicht mitnehmen, weil das brennt nicht. Und das haben sie natürlich nicht geglaubt, aber die haben Stück für Stück von einem brennenden Ofen das Holz wieder raus da müssen, weil es nicht brennt.
Weil es nicht brennt. Ja. Das heißt auch, wenn man Brennholz im schlechten Zeichen macht, das nicht passt, braucht man sich nicht wundern, wenn es nicht brennt.
Es gibt Brennholzzeichen, die auch schlecht sind, nicht so schlecht jetzt wie der 1. März, aber die auch, und jeder, der Holzofen hat, weiß das, wenn er es dazu kauft und das nicht weiß, dass er manchmal eine Fuhr einfach nicht brennt, mit einem Hexenfeuer dann schon, aber... Aber es ist einfach lästig beim Anzünden.
Ja. Ja. Holz schlagen, putzen, waschen, bügeln, pflanzen, ernten, alles zum richtigen Zeitpunkt nach dem Mondkalender. Frau Panker, Jetzt möchte man natürlich auch wissen, wie Sie draufgekommen sind, dass Sie Ihr erstes Mondbuch geschrieben haben. Ich glaube, es war 1991, wie Sie Ihr Wissen gesammelt haben und wie das alles so gekommen ist. Wir haben ja kurz schon mal darüber gesprochen. Sie sind Anfang der 50er Jahre auf die Welt gekommen, als siebtes Kind auf einem Bauernhof in Walchsee in Tirol. Und das war schon eine andere Zeit. Es hat noch nicht so viele Maschinen gegeben. Es ist viel mit Rössern gearbeitet worden. Im Wald hat es keine Motorsägen gegeben. Das war alles Handarbeit. Haben die Menschen damals einen anderen Draht gehabt, einen anderen Draht zur Natur und zu den Zeichen?
Naja, sie haben mehr oder weniger müssen einen anderen Draht haben, weil das bedingt durch die Maschinen, die es damals nicht gab, hat man natürlich darauf geachtet, dass man die Sachen nicht umsonst macht und nicht falsch macht. Das war das eine. Und das andere war natürlich in der Zeit, wo ich Kind war, da ist schon so angegangen, dass die Bauern, die im Flachland waren, schon mit Maschinen angefangen haben. Zuerst einmal ein kleiner Traktor, dann einen größeren und immer mehr. Und mir ist da auch, wie ich noch Schulkind war, schon so ein bisschen darauf hingewiesen worden, dass man ein bisschen altmodisch ist. Wenn man so also keinen Kunstdünger bestellt, den hat man damals über den Direktor in der Schule bestellen können. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich manchmal ein bisschen geschämt habe, dass die Mami nie einen Kunstdünger schafft, weil das war so, als wäre, wenn man es sich nicht leisten könnte. So habe ich mir das, so habe ich das empfunden. Und ich habe es dann einmal angesprochen und hat gesagt, ja, ich bin ja nicht blöd und gebe einen Haufen Geld aus für das, dass ich meine Kinder vergift. Und sie hat schon recht gehabt, aber als Teenager oder als Kind damals noch, du willst halt dazugehören.
Zu den Modernen.
Genau. Mhm. Und von daher weiß ich auch, wie schnell das geht, dass man sich so beeinflussen lässt. Und einmal war ich knapp dran und denkt, ich spare einfach und dann bestelle ich das und so. Dann war mir das natürlich viel zu viel Geld. Ich weiß nicht mehr, wie viel Schilling das waren, aber es war viel zu viel. Gott sei Dank. Aber so tickt man. Ja, man will dazugehören. Und das mit den Maschinen hat man eigentlich erst in den letzten 20 Jahren gemerkt, wie schädlich diese brutal schweren Traktoren sind oder wie schädlich das auch für die Bauern ist vom Finanziellen her. Ja, da haben sie einen großen Traktor, da brauchen sie das und das und das. Wenn sie da ein bisschen nachrechnen, bis sie das tragt, sind die ja schon zweimal gestorben. Also das ist schon etwas, wo man sagt, im Nachhinein kann ich froh sein, dass das so war, wie es war. Aber ich kann schon verstehen, wie schnell man da gerade als Kind dazugehören möchte. Und dieses Dazugehören möchten, das ist eine Gefahr bis ins hohe Alter. Also wenn man keine eigene Meinung hat, wo man weiß, warum ich die Meinung habe. Nur eine Meinung allein ist auch zu wenig. Warum ich sie habe und das hinterfragt habe, die Gefahr ist eigentlich immer da. Also da muss ich kein Schulkind sein.
Nicht bloß als Kind. Wie ist man bei Ihnen daheim in der Familie umgegangen mit dem Mond? War der wichtig?
Der war so wichtig, dass gar nicht drüber geredet worden ist. Also wir haben nie über Mondphasen geredet, sondern das war, man hat auf den Kalender geschaut, da ist einer in der Küche gehängt, einer im Stall und da hat man geschaut und natürlich schon Tage vorher, man hat nicht geschaut, was mache ich heute, was ist zu tun. Und wir Kinder haben auch im Vorhinein schon gewusst, am Donnerstag kannst du da und da nicht mitgehen, weil und so weiter. Und ein Kind merkt jetzt dann schon, dass das auch stimmt. Heißt aber nicht, dass man nicht Lust hat, lieber zum Schwimmen gehen oder lieber zum Fischen gehen und so weiter. Und so haben uns mir schon auch manchmal gedruckt von der Arbeit. Und gesagt, ja, das mache ich morgen, bevor die Mami das merkt, habe ich es gemacht. Und dann merkt man aber, dass das nichts mehr genützt hat. Also man hat einfach erfahren, dass das keine Schikane ist, dass ich heute das machen muss und morgen das, sondern dass das einen Sinn hat. Und so hat sich das natürlich eingeprägt, ganz anders, als wenn man das nur gelehrt kriegt, sondern wo man es einfach vorgesetzt kriegt, dass es funktioniert.
Und Kinder haben natürlich ganz feine Antennen. Sie haben vorher gesagt, der Großvater hat eigentlich nichts gehört, aber Sie haben trotzdem mit ihm kommuniziert, weil ein Kind das kann.
Ich habe das bis zum Schulgehen, ich habe das irgendwie, man denkt, wir haben ja auch Fremdenverkehr, in Walchsee sehr viel Fremdenverkehr und wir haben da auch vermietet, die paar Zimmer, die halt ein Bauernhaus hat. Und wenn die dann so gesagt haben, dass der nichts hört und nichts mit mir redet, dann denke ich mir, spinnen die? Natürlich redet der mit mir. Und wie ich dann in die Schule kam, habe ich schon gemerkt, okay, reden ist anders. Und wir haben jetzt daheim sowieso nicht so viel geredet. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass dann von den 10 Kindern waren 6 Kinder meistens zu Hause, die anderen waren noch zu klar, die anderen schon draußen. Wenn die alle reden, das wäre ja, das ging ja gar nicht. Also wir haben nicht eine Schweigepflicht gekriegt, sondern das hat mir irgendwie selber gemerkt und jeder hat sich mit sich beschäftigt. Und wenn ich mit dem Opa gegangen bin, zum Beispiel die Kräuter sammeln, der hat nie gesagt, das ist für das und das ist für das und das musst und das darfst nicht. Und ja, das darfst nicht, das hat er mir schon auch gezeigt, was man nicht darf. Es sind ja eine Handvoll Kräuter, was man nicht darf. Alles andere könnten wir essen. Und da hat er einfach gesagt, du brauchst nur an die Person denken, für die das Kraut gedacht ist. Dann siehst du genau das Kraut, was du brauchst. Und das war so. Das ist bis heute so. Aber wenn man das heute so sagt, da verstehe ich schon, dass jemand sagt, naja, ganz sauber ist die nicht. Ne? Aber es ist halt so. Mhm. Ne? Und das verlernt man auch nicht. Aber ich habe es natürlich zwischendurch schon auch verlernt. Mhm. Ja, und dann wieder halt gewonnen.
Als Jugendliche eigentlich, ja, genau. Wo man ja natürlich gern was in Frage stellt.
So, ist ja auch richtig.
Genau.
So denkt man, es ist schon richtig. Jetzt weiß ich, was stimmt und was nicht stimmt. Mhm. Und sonst wäre es halt nur, weil es die Mama sagt oder der Papa sagt oder der Opa sagt. Das ist natürlich kein Wissen. Das ist etwas, wo ich beeinflusst werde. Mit dem kann ich im Endeffekt nichts anfangen.
Das kommt dann erst durch das Hinterfragen, wo man sich dann zu eigen macht.
Genau.
Wann haben Sie angefangen, dass Sie das Wissen über die Mondphasen oder über dieses ganze Wissen, über das wir jetzt gerade reden, dass Sie das aufschreiben?
Das Aufschreiben hat gedauert. Das ging also so Anfang 90er Jahre, also praktisch nur Ende der 80er Jahre. Ich habe da schon längst Vorträge gemacht und dann sind es aber mehr geworden und immer mehr. Und aus einem Vortrag sind wieder drei Vorträge entstanden. Und ich war viel in Bayern vor allen Dingen bei Bäuerinnen unterwegs. Wie heißen die? Jahreshauptversammlungen, glaube ich, oder sowas. Und dann kam die nächste Ortsbäuerin, sie möchte das auch und so. Und irgendwann ist mir dann das schon zu viel geworden. Und aufschreiben war der Gedanke im Hintergrund vielleicht, aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich kann das erzählen, aber man kann es nicht deshalb schreiben. Und ich habe mir dann gedacht, naja, also so ein Akademiker brauche ich auch nicht zum Schreiben und einer, der den Schreiben nicht studiert hat, der kann es vielleicht nicht. Ich war immer so unter eine gemeinsame Bekannte von meinem jetzigen Mann, von Thomas Poppe, die hat gesagt, ich kenne da jemanden, der könnte das aufschreiben. Und habe gesagt, na du, ich will das nicht. Und die war so nervig, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, dann gibst du mir mal ein Buch. Und was der wirklich geschrieben hat, das möchte ich jetzt wissen. Dann habe ich das Vorwort gelesen und dann habe ich gewusst, wenn es jemand kann, dann der. Das Buch selber habe ich nicht gelesen, aber das Vorwort. Und habe gesagt, na okay, dann zeigst du mir den einmal. Und wir haben dann beim ersten Treffen gar nicht so viel vom Buch und von dem Wissen gesprochen, weil wir einfach so mehr gefühlt haben, wie kann man mit dem überhaupt, wie geht das? Und dann habe ich ihm eine Liste mitgegeben für so Aufgaben, so circa 20 Aufgaben, das weiß ich jetzt nicht genau, aber so ein DIN A4-Blatt voll, habe genau aufgeschrieben, wann er was machen kann und habe gesagt, so und in einem halben Jahr rufe ich an und dann schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Ist. Weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass jemand ein Buch schreibt über etwas, was er nicht versteht. Mhm. Und er wollte, das hat er auch sofort zu erkennen gegeben, er wollte auch kein Ghostwriter sein. Dann haben wir gesagt, okay. Und natürlich habe ich das dann wieder vergessen. Und irgendwann habe ich dran gedacht, nein, ich habe nicht einmal dran gedacht, sondern ich habe die Telefonnummer gefunden, die ich gewusst habe, was das ist, war auch kein Name drauf. Und bevor ich es wegschmeiße, rufe ich an. Dann habe ich angerufen, dann war das der Herr Poppe. Dann hat er gesagt, das gibt's ja nicht, auf den Tag ist jetzt ein halbes Jahr und er hätte mich heute Abend zugreifen. Dann habe ich mir schon fast nicht sagen dass es zufällig war. Und dann hat er gesagt, ja, wir könnten uns jetzt treffen und er hat das alles ausprobiert und es ist alles super gelaufen. Dann haben wir gedacht, gut, dann treffe ich mich. Und dann hat er aber gesagt, naja, also alles ist nicht super gelaufen, ein paar Sachen haben nicht funktioniert. Und dann war ich schon beruhigt, weil ich habe ihm nämlich ein paar Fallen gestellt. Ich habe ein paar Sachen reingeschrieben, wo es gar nicht funktionieren kann. Das, also wo es sogar richtig total daneben ist. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er dann sagt, das ist alles super, brauche ich gar nichts mit ihm machen. Und so habe ich dann genau die vier Sachen, die ich eingebaut habe, genau diese vier Sachen haben nicht funktioniert. Er hat gesagt, er hat es alles genauso gemacht, wirklich. Aber dann habe ich gesagt, brauchst du nichts denken, ich weiß, dass es nicht funktionieren kann. Und dann habe ich gedacht, okay, lernt er das schon mal nicht und schreiben kann er auch. Da könnte was draus werden.
Es ist dann noch viel mehr draus geworden eigentlich.
Ja, aber erst nach 5 Jahren.
Sie haben dann geheiratet.
Ja, aber das hat lang gedauert. Also auf die Idee war man überhaupt nie gekommen. Das war eigentlich wirklich das Schöne bei ihm. Man hat so vertrauensvoll einfach alles reden können. Und der hat nicht weitertratscht oder ausgequetscht, oder, mhm. sondern einfach nur wirklich gefragt, wie ist das und geschrieben und so. Und es war eine schöne Zeit, dass man sich so richtig aufeinander verlassen konnte. Wir hatten privat beide eine schwere Zeit in der Zeit eben. Und da war es mir ganz wichtig, dass man jemanden hat, der bei der Sache bleibt und dass man das auch nicht durcheinander bringt. Das war also wichtig. Aber es heißt immer, wo die Liebe hinfällt, kannst du nicht davonlaufen. Wahrscheinlich wird es so sein.
Das erste Buch 1991, wir haben es daheim, meine Mama hat es damals gekauft und es, in vielen Haushalten ist dieses erste Buch immer da. Welche Auflage war das ungefähr, kann man das sagen?
Man könnte es sagen, wenn ich nachfrage am Verlag, aber ich weiß es nicht. Ich weiß halt, wie, also meine jüngste Tochter ist 97, muss ich mal schauen, dass ich da was schreibe, 97 geboren und da hat man ein Jubiläum vom Hugendubel, die millionste Auflage. In Wien war das. Also dann schaut man eigentlich so weit nicht mehr nach.
Sie hätten doch niemals damit gerechnet, dass dieses Buch so dermaßen einschlägt, dass ein Bestseller draus wird.
Das kann man gar nicht, weil es war ja mein erstes Buch. Ja, ich habe noch nie eins geschrieben. Mhm. Aber was ich gewusst habe, ist, dass es wichtig ist. Mhm. Also das habe ich gewusst. Ich habe einfach gewusst, ich kann die Vorträge nicht mehr machen. Das ist zu viel. Ich kann nicht 5 Vorträge in der Woche machen und bei jedem Vortrag kam wieder was raus. Das wusste ich. Und wie das Buch fertig war, hat der Verlag angerufen und gibt es so einen Autorenrabatt. Und man kann dann, wenn man das erste Mal bestellt, also die Erstbestellung vom Autoren, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist, da kriegt man das relativ günstig. Und ich habe gewusst, es war also im September ist das Buch erschienen und ich habe gewusst, vor Weihnachten, die Bäuerinnen, die haben alle schon gesagt, hoffentlich kommt das nur vor Weihnachten raus und so. Und das sind immer sehr viele gewesen und dann habe ich mir gedacht, es ist schon viel Geld, was man da vorher zahlt, aber ich brauche eigentlich an die 500 Stück. Und dann habe ich das halt der gesagt. Und dann hat sie am Telefon gesagt, meinen Sie wirklich 500 Stück? Und dann habe ich gesagt, naja, Sie haben recht, geben Sie mir 700. Und die hat der Schlag getroffen am anderen Ende. Das habe ich aber erst viel später erfahren. Und die 700 waren vor Weihnachten weg wie nichts. Ja, also nur von diesen Bekannten, wo ich also die Vorträge, ich habe dann das die Bäuerinnen, den Ortsbäuerinnen hingefahren, ein paar haben es geholt. Und also ich wusste schon, dass das Buch wichtig ist, weil der Verleger damals, der Herausgeber beim Hugendubel, der war ja nicht so dafür, nicht so unbedingt, die Lektorinnen schon. Und dann hat der, nachdem ich das vorgestellt habe und so, hat er gesagt, naja, dann schauen wir halt mal, weil er gemerkt hat, die Vertreter sind auch dafür, dann schauen wir halt einmal, ob wir das Buch doch machen. Und dann habe ich gesagt, naja, das Buch machen wir auf jeden Fall. Die Frage ist halt dazu, ob wir es bei Ihnen machen. Und das klingt furchtbar frech oder überheblich, aber ich habe das wirklich so gemeint. Mhm. Ich habe einfach gewusst, das Buch muss sein. Und wenn es der nicht ist, ist es halt ein anderer Verlag. Und erst nachhinein habe ich erfahren, dass das sehr wahrscheinlich auch arrogant rüberkam oder so, das weiß ich. Aber ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich wusste, das ist wichtig. Und es war ja damals schon in den 90er Jahren, ging das ja rasant mit diesen ganzen Giftspritzmitteln und so weiter. Und da hat es mir ja schon alles zusammengezogen, wenn ich das gehört habe. Ich denke, die brauchen eine Alternative, dass es wieder Biobauern gibt. Und die Biobauern sind tatsächlich rasant gestiegen, seit das Buch auf dem Markt ist. Also so gesehen wusste ich, dass es wichtig ist. Ich wusste auch, dass es notwendig ist. Aber das so einschlägt natürlich nicht, ganz klar.
Sie haben bestimmt in der Anfangszeit bei diesen ersten 700 Stück, die Sie direkt zu den Bäuerinnen gebracht haben, noch viele handsigniert, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube alle. Ich glaube schon fast alle, weil die wollten das handsignieren. Das mache ich heute, das mache ich auch ganz gern. Ich finde es schön, wenn die Leute das signiert haben wollen, aber manchmal tut einem halt dann die Hand weh.
Was schätzen Sie, wie viele Zuschriften haben Sie gekriegt aus aller Welt? Sie haben es wahrscheinlich nicht gezählt.
Nein, das haben wir nicht gezählt. Das ist, also in den 90er Jahren, da waren es zum Teil wirklich, da waren es ja nur Briefe, da hatten wir ein Postfach und die Post, die sind wahnsinnig. Und haben gesagt, da geht kein Postfach, ich müsste das öfter abholen. Also das ist wirklich so waschkorbmäßig daherkommen. Und einmal hat er, weiß ich nicht, ist mein Mann heimgekommen und hat dann den Korb so am Tisch ausgeleert. Da habe ich, also im Nachhinein ist es, glaube ich, wie so ein Burnout habe ich da gehabt. Also ich habe das Heulen angefangen. Weil ich habe, allein das Aufschlitzen hat schon einen halben Tag gedauert. Und die Kinder haben mir da schon geholfen, aufschlitzen, sortieren. Die haben schon gewusst, das kommt aus der Schweiz, das aus Deutschland, das aus Österreich. Mir war das zu viel. Und dann hat der innerhalb von Bruchteil, kannst du sagen, von Sekunden, hat er das alles wieder eingepackt in Schaufeln und hat gesagt, so, hat er gesagt, und ab heute macht die Briefe nur noch ich. Und ich habe mit ihm nichts mehr zu tun. Mein Gott, ich habe dann 3 kleine Kinder gehabt, da wärst du irgendwann verrückt. Ja. Mhm. Schreiben so ist da auch noch, die Kalender werden gemacht, Vorträge waren, von Interviews gar nicht zu reden. Und dann ging es gut. Also ich habe einfach, und seitdem beantworte ich nur noch die Briefe, wo er nicht beantworten kann, wo er sagt, das ist ein spezielles Thema. Also Richtung Garten, da ist er nach wie vor nicht ganz so fit, alles andere schon. Mhm. Und das mache ich halt dann. Aber das ist jetzt ja nicht mehr so viel in Zeiten der E-Mails. Das geht ja viel schneller.
Hat es mit anderen Ländern besondere Erfahrungen gegeben?
Nicht so wirklich. Also Italien, vielleicht bedingt durch Südtirol oder so. Italien, da kommen wir schon öfter mal Briefe. Es kommen nicht mehr so viele Briefe, weil das mit dem E-Mail geht recht schnell. Ich weiß auch nicht. Wir haben wenig Feedback vom Ausland, außer Abrechnungen, die man sich eigentlich ersparen kann, weil das sind Bruchteile von Cent. Das rentiert sich also überhaupt nicht. Aber in Russland zum Beispiel ist es ein absoluter Bestseller. Und in Japan, da, also...
Sind Sie dann eingeladen worden auch vielleicht zu Vorträgen
ins Ausland? Wir sind eigentlich überall eingeladen worden, aber da sind wir nicht hingefahren. Ja. Also das wird auch zu viel. Also nach Russland hätte ich sowieso nie wollen. Das ist mir immer zu, da kennt man auch das Land zu wenig. Und die waren einmal recht, wie soll ich sagen, so intensiv, ein bisschen ekelhaft, weil es die Kosmetik, die wir machen nach den Mondphasen, haben wollten. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil erstens einmal wird es so hergestellt, dass man gar nicht maschinell geht, also nur so für einen kleinen Bereich. Und das versaut auch die Qualität. Und die wollten das dann unbedingt haben und diese Kosmetikfirma aufkaufen, damit sie die Kosmetik haben in Russland. Und dann waren sie recht forsch, weil ich da Nein gesagt habe. Und denke mir, man muss jetzt auch nicht unbedingt hinfahren. Mhm. Ansonsten waren alle recht freundlich. Das sind China, das haben wir auch abgesagt, weil da war auch gerade so eine Krise, auch vor, das ist aber jetzt schon sehr lange her. Und ich denke mir, was kann ich groß ausrichten? Ich kann nur Englisch, ich kann weder Russisch noch Chinesisch. Das ist nicht so einfach.
Man kann nicht überall sein.
Man kann nicht überall sein. Und die Zeit, wo wir in New York waren, die 8 Jahre, haben wir sowieso da auch ein bisschen Vorträge gehalten. Und mein Mann vor allen Dingen auch, der ist da natürlich gewandter mit Englisch als Übersetzer.
Wie ist das in Amerika angekommen?
In Amerika war es so, dass wir eigentlich rüber sind, dass wir so ein bisschen wieder Luft haben, privat. Also das hat mit den Büchern gar nichts zu tun gehabt. Natürlich hat man den einen oder anderen Vortrag. Wir haben dann auch, es gibt auch inzwischen 3 Bücher, also Englisch übersetzt. Und mein Mann hat da die meisten Vorträge gehalten, außer im deutschen oder österreichischen Konsulat, da habe ich gehalten. Sie sind sehr interessiert, die Amerikaner, aber um das so auf den Punkt zu bringen, wenn sie dann was ändern sollen, da klinken sie sie aus. Also ändern wollen sie nichts, aber hören tun sie es gern. So im privaten Bereich, was wir kennengelernt haben, setzen sie schon um, aber natürlich nicht annähernd so, wie man es könnte. Sie wollen nicht, dass sich jemand einmischt. So könnte man es vielleicht sagen, aber so ist es halt.
Gut. Sie sind mit Ihren Büchern prominent geworden, Frau Paunker. Viele Menschen kennen Sie. Wie ist es Ihnen damit gegangen? War das einem manchmal ein bisschen zu viel? Oder?
Also ich würde sagen, ich bin bekannt. Prominent nicht, aber bekannt.
Oder so.
Und Name ist nie zu viel geworden. Und zwar deshalb, weil ich immer früher nur selber die Bremse reinhaue. Mhm. Also ich nehme längst nicht alles an, nicht einmal annähernd. Egal ob es ein Interview ist oder irgendwas, das mache ich nicht, von Anfang an nicht. Also Bayern zum Beispiel habe ich schon immer zugesagt.
Ja?
Ja, das liegt mir irgendwie am Herzen. Ich meine, ich war sehr lange da und habe mich da sehr lange sehr gut gefühlt. Und das war so meine heimliche Heimat auch. Und da geht es einfach seriöser ab. Aber diese Talkshows, die da überall vertreten sind, also ein paar habe ich natürlich zugesagt, wo man sagt, das liegt mir oder das sagt mir zu, aber sonst sage ich alles ab. Und dann wird es mir auch nicht zu viel. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig. Also wenn es wieder mal so viel wird, geballt noch irgendwas, dann ziehe ich mich wieder total zurück. Und das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig, weil man sich sonst selber verliert. Und man ist dann in so einer Blase drin, wo man glaubt, man ist so wichtig. Ja, und das ist ganz schädlich. Also man muss schon schauen, was ist wirklich wichtig und was nicht. Und da muss man dabei bleiben.
Jetzt sind Ihre Bücher sehr bekannt, auch Ihre Mondkalender sind sehr bekannt. Sie haben ja auch mehrere Bücher geschrieben, nicht nur das eine oder beziehungsweise veröffentlicht. Und ich habe das Gefühl, wenn man so in Bücherregale schaut, und es war vor 10 Jahren und vor 20 Jahren schon so, dass die Mondbücher sehr viele geworden sind, aber die waren nicht alle von Ihnen. Hat es da Trittbrettfahrer gegeben, die auf den Zug aufgesprungen sind?
Naja, das gibt es, wir sind da mehr. Das ist, ich glaube, es gibt keinen Verlag mehr, der nicht irgendein Mondbuch hat oder Mondkalender. Und es hat es jetzt ein bisschen wieder beruhigt, diese, wo so wirklich ein Riesenschwan drinsteht. Die sind schon so ein bisschen nicht mehr in die Regale, aber alle, die so richtig abschreiben und so. Ja, das ist einfach, das ist normal, dass wenn etwas gut geht, will es jeder haben. Und das ist bei den Verlagen nicht anders. Das ist egal, ob jemand einen tollen Ski rausbringt oder irgendwo eine tolle Jacke. Wenn es gut geht, wird es kopiert. Und ich denke mir, dass das schon mal gut ist, wenn man kopiert wird. Was ich sehr nachteilig finde, dass sie es dann nicht wirklich kopieren, sondern so irgendeinen richtigen Schmarrn reinschreiben. Also das tut eigentlich manchmal weh, wenn man so eine Zeitung aufschlägt und dann liest man, heute ist gut, sich zu verlieben oder gut für Bankgeschäfte oder für Heiraten oder da, ja, da kann dann graue Haare kriegen, ne? Aber so ist es nun mal, es ist ein echtes Horoskop auch gut und das Zeitungshoroskop kannst du vergessen und es wird halt doch gelesen oder ist beliebt. Und ich denke, es muss jeder selber selbstständig genug sein, schauen, was ist gut, was ist seriöse Information. Und ich schreibe auch den Leuten, wenn sie so komische Wünsche haben, dass ich sage, das weiß ich nicht. Ja. Das ist nicht meine Erfahrung. Ich schreibe nur, was meine Erfahrung ist, was ich weiß, so ist richtig, so ist falsch, aufgrund der Erfahrung. Und alles andere schreibe ich auch nicht auf, nur weil man es jetzt gehört hat oder dass eine Freundin sagt, du, das ist super, wenn es das und das, würde ich nie aufschreiben. Also nur persönliche Erfahrung. Und die Verlage sind inzwischen schon auch draufgekommen und auch manche Zeitungen. Dass es einfach nicht gut ist, dass ich einen Trend mitmache, egal ob ich mitkomme oder nicht.
Da hat es ja manchmal dann Bücher gegeben, die haben auch von außen so ausgeschaut, so
ja,
ähnlich.
Ja, genau. Also das Schlimmste, was nach wie vor im Umlauf ist, das ist der Abreißkalender, der richtige Zeitpunkt. Und der ist sowas von kopiert, es ist unwahrscheinlich. Und das geht so weit, dass den mir die Leute schicken zum Signieren. Ich soll ihn signieren.
Und da ist ja natürlich nur ein Wort verändert,
ja,
im Vergleich zum Original.
Ja, und auch die Abbildung. Und gut, der Verlag war jetzt gezwungen, draufschreiben an Müllbach oder Berger oder was. Also er musste irgendeinen Namen draufschreiben, dass man weiß nicht von uns. Man muss aber jetzt dazu sagen, ein Kunde, der sowas kauft, schaut nicht auf den Autor. Da schaut man auf den Mondkalender. Und wenn der dann nur 5 Euro kostet, ich meine, das kann ja nicht funktionieren. Aber so ist es mit allen Produkten. Und es ist egal, ob es um einen Mondkalender geht oder die Leute kopieren alles auf Teufel komm raus, wenn es irgendwie, ob das ein Ring ist oder ein Schuh oder ein Markendress oder das ist halt mal so. Und ich glaube, die Leute müssen selber mündig genug sein und schauen, okay, wer ist als erstes mit dem gekommen und wer hat wirklich was zu sagen. Und wenn man ein bisschen hell ist, dann merkt man beim Lesen, da ist nichts dahinter und da schon.
Jetzt, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Kindheit, auf das Mondwissen in der Familie und auch vom Großvater und wenn Sie dann darauf schauen, was daraus geworden ist, Bestseller, eine große Firma durch das Mondwissen oder durch den Mond, gibt es da manchmal Momente, in denen Sie den Mond anschauen und denken, unglaublich, wie du mein Leben geprägt hast?
Ehrlich gesagt nicht. Nein. Also ich bin so ein sehr einfacher Mensch und das bin ich auch geblieben. Ich freue mich natürlich schon, dass das Wissen jetzt so im Vordergrund steht, weil es die Menschen wirklich brauchen. Also mehr wie jetzt hat man es noch nie gebraucht. Und da ist man auch so, stolz ist jetzt nicht das richtige Wort, aber man ist so zufrieden, dass man was gemacht hat im Leben, was nachhaltig hilft, so lange, längst, wenn ich schon nicht mehr bin. Und da kann man so, es ist eher so eine Zufriedenheit. Also stolz würde ich nicht sagen, aber die Familie jetzt weiß ich es nicht so, man hat ja dann auch nicht mehr so viel Kontakt. Wir haben immer Geschwistertreffen alle paar Jahre und so, aber wenn einmal so die Kinder und das alles da schon verheiratet ist und so weiter, dann trifft man sie einfach auch nicht mehr so oft. Das ist ein normaler Prozess. Aber am Anfang, wie ich es geschrieben habe, in den 90er Jahren, da waren meine Familie, die Herkunftsfamilie, nicht wirklich dafür, dass ich das schreibe. Weil also gerade meine Mama, die hat gesagt, du kannst du nicht was aufschreiben, was jeder weiß. Sage ich, Mama, das weiß in München nicht jeder. Und ich habe was Besseres zu tun, wie das aufschreiben. Das ist etwas, was man muss. Das Wissen geht verloren. Es geht da nicht verloren. Die sagen bloß nichts. Weil wir haben ja auch nie drüber geredet. Aber das stimmt nicht, dass die nichts sagen. Die wissen auch nichts. Und so gab es dann so Diskussionen. Das hat sehr lange gedauert, bis sie sich da zum Teil sogar geschämt hat für das. Ja.
Weil man das nicht tut oder nicht
weil
braucht.
Weil man das nicht tut und weil es das nicht braucht. Und schon gleich gar nicht, weil es dann ein Bestseller war, ja schon gleich gar nicht verdient man mit was Geld, was eh jeder weiß. Und das ist halt, und da hört man dann irgendwann auf, über dieses Thema zu reden. Und ich weiß aber, mein Mann sagt einmal beim Schreiben, weißt du, wie oft du den Satz gesagt hast, das brauchst du nicht schreiben, weil das weiß jeder. So genau, das weiß ich nicht mehr, aber ich kann mir es gut vorstellen.
Vom richtigen Zeitpunkt heißt das Buch von Johanna Paunker, das 1991 erschienen ist. Ein Bestseller, der in über 30 Sprachen übersetzt worden ist mittlerweile. Frau Paunker, wenn man auf den Mond aufpasst, auf die Mondphasen, auf die Tierkreiszeichen, könnte man einiges verbessern auf der Welt?
Ja, man könnte sehr, sehr viel verbessern. Also wenn man da allein an die Landwirtschaft denkt, diese kaputten Felder, die überall sind, oder wo sie, auch wenn sie Obst anbauen, wie das alles bewässert werden muss und so. Das ist eine Katastrophe in Zukunft, weil wir das Wasser ja gar nicht mehr haben. Das geht gar nicht. Das heißt, es nützt überhaupt nichts, einen Obstbaum von oben über Stunden so zu berieseln, weil was da kaputt geht, es geht das Grundwasser ab. Die großen Industrien brauchen ganz viel Wasser und da wird einfach das Grundwasser angezapft. Dass man das nicht gewusst hat, was das für Auswirkungen hat, kann ich verstehen. Aber inzwischen weiß man seit mindestens 30 Jahren, wo das hinführt. Das heißt, ich brauche eine Lösung, wo das Gemüse oder Obstbäume, wo das selber wieder wächst, ohne Bewässern. Natürlich wird jetzt jeder die Haare raufen und sagen, die redet so leicht, das geht ja überhaupt nicht ohne Bewässern. Natürlich geht's. Wer hat denn früher die Felder bewässert? Niemand. Das Wasser geht uns aus. Das ist eindeutig. Das ist so gut wie hundertprozentig. Das heißt, ich brauche eine andere Lösung. Wenn ich also nach dem Mond ein Feld bebaue, egal ob ich jetzt Kartoffeln anbaue, das wäre zum Beispiel das Beste, wenn ein Feld kaputt ist schon, Kartoffeln anbauen, meinetwegen sogar 2 Jahre. Und nichts gießen, gar nichts gießen, dann würde sich das Feld wieder erholen. Und wenn das jetzt ganz viele machen würden, dann würden sie sehen, dass man das sich erholen kann. Dann muss man die Fruchtfolge beachten. Alles, was unterirdisch wächst, muss im nächsten Jahr was anbauen, was oberirdisch wächst. Wachsen tut alles, oben und unten. Was da gemeint ist, ist das, was ich ernte. Das ist gemeint. Also Kartoffel ist zum Beispiel unterirdisch. Und dann gibt es eine Förderung vom Staat und dann wird nur noch das angebaut, weil es eine Förderung gibt. Das weiß doch heute halt jeder, dass jedes Feld kaputt geht, wenn ich da Mais anbaue und dann wieder Mais und wieder Mais. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel Sträucher oder Bäume aufforsten ist auch sowas, an Jungfrau machen würde. Natürlich weiß ich, das sind nur 2-3 Tage im Monat. Aber es kommt erstens einmal jedes Monat und dann gibt es auch noch andere Tage, die auch gut sind. Aber am besten wäre Jungfrau da, wo nichts anwächst. An Jungfrau setzen, einstampfen, wenn es kleine Bereiche sind, kann man es vielleicht angießen, aber es ist nicht einmal das notwendig. Und dann würde die Wurzel runterwachsen, bis dass das von selber wächst. Wenn ich jetzt im Garten was gieße, egal ob es Salat ist, Karotten oder sonst was, wenn ich gieße, dann habe ich das Oberflächenwasser und die Wurzeln verbreiten sich oben auseinander. Wenn es jetzt viel regnet, verfault es. Wenn es viel die Sonne scheint und es regnet nicht, dann wird alles sofort trocken und verdorrt. Wenn ich aber das am richtigen Zeichen setze und dann in Ruhe lasse, dann wächst es alleine runter und holt sich so lang mit den Wurzeln, bis Wasser erwischt oder feuchte Erde. Das braucht ja nicht runterwachsen, weil ich gieße ja von oben wieder. Und das ist das Problem. Und natürlich, wenn ich jetzt das erste Mal in meinem Leben Salatpflanzerl ohne Gießen setze, die hängen natürlich schon beleidigt rum. Aber dann darf ich nicht hinschauen. Darf einfach nicht hinschauen.
Und Vertrauen.
Vertrauen. Mhm. Und eins wird vielleicht einmal kaputt, aber man kann alles wieder aufbauen, wenn man sofort umschwenken würde im nächsten Frühjahr und das nach den Mondrhythmen machen muss. Und man muss ja nicht alles richtig machen, aber einen Großteil.
Das heißt, in der Landwirtschaft könnte man auf Dünger und Pestizide teilweise verzichten, wenn man es nach dem Mond oder nach die Zeichen macht.
Nicht teilweise, komplett. Mhm. Komplett. Und es würde wieder ganz anders, also die ich habe kürzlich, zwei von meinen Kindern wohnen ja auch in München, die waren jetzt auf Besuch und ich habe die eigenen Kartoffeln hin und gesagt, mein Gott, Mama, ich habe ganz vergessen, wie Kartoffeln schmecken. Ja? Und sie kauft aber immer Bio ein, in München, immer Bio. Und trotzdem war das ein Riesenunterschied. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, die schwindeln und das ist gar nicht Bio, ist vielleicht einfach der Boden nicht mehr gut. Aber jeder könnte das machen. Ich habe jetzt jahrelang schon wieder einen Garten, wo ich nichts, wirklich nichts gieße. Gar nichts, außer ich habe was in die Töpfe draußen. Aber da habe ich ganz wenig, weil das für mich lästig ist. Warum soll ich das in den Topf tun, wenn es draußen geht? Aber wenn es nicht geht und ich habe es im Topf, das muss ich schon gießen. Aber nicht in dem Maße, sondern nur an Fisch, Krebs und Skorpion. In diesen 3 Tagen.
Ach so, nur an diesen 3 Tagen gießen?
Nur da und sonst nicht. Und wenn ich es vergesse, dann müssen die über 10 Tage warten, bis sie wieder was kriegen. Aber da darf man dann nicht hinschauen, weil da hängen sie dann arg rum, beleidigt. Und wenn man hinschaut und recht so sich auch noch so, ja, so wehleidig mitleidet, dann werden sie auch manchmal hin. Aber wenn man nicht hinschaut, sagt, das schaffst du schon. Ja, und das ist im Prinzip wie ein verwöhntes Kind. Wenn ich dem Kind alles mache und alles hin, und die finden nicht einmal die Hausschuhe. Mhm. Ja. Oder Ehemann kann man ja auch verwöhnen, bis er Trottel wird. Ne? Ja, und dann hat man da. Da muss man einfach ein bisschen schauen. Ja, man kann denen schon was zutrauen. Und den Pflanzen kann man auch was zutrauen. Und dann geht's schon. Gut. Ich weiß ja nicht, ob man Ehemann auch nach dem Mond sehen kann. Also ich habe es noch nicht probiert. Ich glaube, das ging auch nicht.
Liebe Frau Paunka, vielen, vielen Dank für die vielen Weisheiten, für die vielen Gedanken. Heute haben wir viel gelernt und viel auch über Sie erfahren und über das, wie das Ganze entstanden ist. Denn ich glaube, es gibt viele Menschen, die einen Mondkalender haben oder ein Mondbuch. Und das war jetzt sehr interessant, dass Sie uns das alles erzählt haben. Vielleicht kommen Sie mal wieder zu uns.
Ja, vielleicht. Bayern sage ich meistens nicht nein.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke auch.
Alles Gute.
Alles Gute euch.